geworden, sangen uns nicht mehr fremd.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten voll Selbst und Holz. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauschten voll Selbst und Holz. Wir wissen heute schon, es gibt bald ein Wiederhören. Diese magische Verbindung lässt sich nicht so leicht zerstören.
Ihr seid bei Radio Frei und hört die Sendung Osmose. Einmal in der Woche schauen wir, was andere freie Radios so machen, denn davon gibt es so einige. Über 30 freie Radios zählt der BFR, der Bundesverband der freien Radios im deutschsprachigen Raum. Und wir werden in dieser Sendung ein bisschen in die eigenen Strukturen gucken. Denn wenn ihr heute am Freitag im Original diese Sendung hört, befinden sich gerade wahrscheinlich über 100 Menschen aus den unterschiedlichsten freien Radios an einem Ort in Chemnitz. Der diesjährige BFR-Kongress findet dort dieses Jahr statt. Auch aus Erfurt sind ein paar Menschen hingefahren. Ich selbst weile auch dort und weiß gar nicht, was ich gerade mache. Wahrscheinlich sitze ich in irgendeinem Panel und rede mit Leuten über Dinge, die uns alle irgendwie beschäftigen, sei es hier im Radio in Rostock oder auch in München. In Chemnitz ist dies Jahr Radio T das Gastgeberradio und die hatten sich überlegt, im Vorfeld eine kleine Sendereihe zum Kongress zu machen und aus dieser Reihe hören wir heute hier in der Sendung eine Folge, die Folge 4, in der Aljoscha von Radio Korax und Thorsten von Radio T ein bisschen erzählen, was sie so mit freien Radios verbindet und wie sie die Kongresse der letzten Jahre erlebt haben und was es auch bedeutet, einen solchen vorzubereiten. Das hier in der ersten halben Stunde. Außerdem hören wir dann noch einen Beitrag von Radio Korax selbst, ein Gespräch mit Susanne Siegert. Sie ist Journalistin und vor allem bei TikTok und Instagram unterwegs und versucht, eine andere Erinnerungskultur an die Zeiten des Nationalsozialismus zu gestalten. Nun ist ein Buch von ihr erschienen. Über ihre Arbeit und das Buch hören wir mehr in diesem Gespräch. Wir starten aber mit einer ersten Musik und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Oh,
Neue Musik von Disgusting Sisters, die haben kürzlich diesen Song, diesen Remix veröffentlicht. Ich habe es vor der Musik schon gesagt, wir gucken jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen der freien Radios im deutschsprachigen Raum, denn an diesem ersten Novemberwochenende findet der aktuelle BFR-Kongress statt, auch Zukunftswerkstatt Community Media genannt, und Radio T, das Radio in Chemnitz, was dieses Jahr Gastgeberradio für den Kongress ist, hat im Vorfeld eine kleine Sendereihe gemacht und wir hören jetzt hier den vierten Teil, produziert von Vivian.
Neues aus der Zukunftswerkstatt. Eine kleine Beitragsreihe in Vorbereitung auf den BFR-Kongress. Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr im Kulturmagazin auf Radio T. Oder zum Nachhören auf freie-radios.net.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Reihe Neues aus der Zukunftswerkstatt. In dieser Beitragsreihe geht es um die Zukunftswerkstatt Community Media, welche vom 30. Oktober bis zum 2. November in Chemnitz in der Stadtwirtschaft stattfindet. Heute soll es in der Folge darum gehen, wie in den letzten Jahren der Kongress abgelaufen ist und wie die beiden in die Vorbereitung für den diesjährigen Kongress eingebunden sind. Starten wir mit einer kleinen Vorstellung unserer zwei Interviewgäste heute.
Kann ich auf jeden Fall. Genau, ich bin Aljoscha Hartmann und habe vor ganz vielen Jahren irgendwann angefangen, beim freien Radio mitzumachen. Erstmal ehrenamtlich und habe dann das Glück gehabt, auch noch, dass ich bei Radio Korax arbeiten darf, wo ich jetzt seit 4,5 Jahren die tagesaktuelle Redaktion koordiniere. Was heißt ausbilden und Leuten zu zeigen, wie wir machen eigentlich geht, aber auch die ganzen Ehrenamtlichen, die da mitwirken und das Programm gestalten, zu gucken, dass der Kommunikationsfluss funktioniert und einfach die Arbeitsabläufe sozusagen passen und am Ende auch dieses tagesaktuelle Programm zustande kommt. Und seit letztem Jahr bin ich jetzt von der Mitgliederversammlung vom Bundesverband Freier Radios in den Vorstand vom Bundesverband reingewählt worden, der so zwischen den Mitgliederversammlungen die ganzen Sachen macht, die halt anfallen im Rahmen von der, auf der einen Seite halt so der Arbeit, die so ein Bundesverband macht, Pressemitteilungen, Stellungnahmen, Fragen beantworten, die irgendwie auftauchen oder an den Bundesverband gerichtet werden, die irgendwas mit Freier Radios zu tun haben. Aber auch so ganz organisatorische Sachen, Finanzfragen, Kongressplanung, also die nächste Mitgliederversammlung vorbereiten, technische Infrastruktur am Laufen halten. die Sachen, die nicht ganz so spannend klingen, aber ohne die gar nicht funktioniert.
Hallo, ich bin Thorsten, bin Mitglied bei Radio T in Chemnitz seit, gute Frage, ca. 20 Jahren mittlerweile fast schon. Und seit ein paar Jahren auch Vorstand mit im Bundesverbandsvorstand aller Radios.
Wie bist du dazu gekommen, im BFR als Vorstand mitzumachen?
Es gibt jedes Jahr zu jedem Kongress des BFR gibt's eine Mitgliederversammlung, eine Vollversammlung, an der sozusagen jedes Mitglied eine Stimme hat und auf jeder dieser Vollversammlung wird ein Vorstand gewählt. Also jeder Vorstand amtiert immer nur für ein Jahr und in dem Jahr 2018, als der letzte Kongress in Chemnitz tatsächlich stattfand, wurde ich gefragt, ob ich kandidieren möchte, wurde vorgeschlagen und wurde dann tatsächlich von den anwesenden Radios auch gewählt und dann war es so.
Bereust du es, gewählt worden zu sein?
Nö, also bereuen tue ich das auf jeden Fall nicht, weil der Vorstand im Bundesverband hat neben mehr Arbeit eine ganze Menge mehr Einblick mir gebracht, sozusagen in die Vielfalt der Radios und der Konstrukte, die dahinter stehen, in die Vielfalt der Menschen, die mit den freien Radios zu tun haben. Also es war unbedingt auch eine Bereicherung.
Wenn du jemandem erzählen musst, was der Kongress ist und wofür der ist, wie würdest du das zusammenfassen?
Der Kongress ist eines von zwei Treffen im Jahr, auf welchem man ganz viele Menschen treffen kann, die mit Medien und Radio zu tun haben. Das zweite Treffen ist sozusagen das alljährliche Camp am Bodensee in der Regel, was eher freizeitmäßiger angelegt ist. Der Kongress ist tatsächlich eher als Kongress zu verstehen und ich sag mal mit ein bisschen mehr Theorie untersetzt, als es auf dem Camp ist. Da geht's mehr noch um das gemeinschaftliche Erleben von Radiomachen. Auf dem Kongress geht's, denke ich, noch ein bisschen mehr um die Inhalte und auch um Erfahrungsaustausche über die Bundesland und selbst über die deutschen Bundesgrenzen hinweg. Also es gibt durchaus Beteiligung beim Kongress, sowohl was Referierende angeht, als was Teilnehmende angeht, aus den umliegenden Ländern. Also wir hatten Gäste aus Luxemburg, wir hatten Gäste aus Österreich, Schweiz, selbst Ungarn, glaube ich, schon auf dem Kongress.
Wenn aus den anderen Ländern jemand kommt, ist das dann meistens, dass ihr die Leute direkt einladet oder kommen die, weil die davon gehört haben und einfach Bock drauf haben?
Beides trifft zu. Also einige sind über Jahre mit irgendeinem Radio enger verbunden, ob es über Projekte ist, ob es so ist, dass man mal ein Praktikum in einem deutschen freien Radio gemacht hat und dann in seinem eigenen Heimatland was aufgebaut hat oder sowas. Also die Sachen sind sehr verschieden. Es gibt durchaus auch Panels, wo man sagt, wir haben hier ein bestimmtes Thema und dazu gibt es doch einen Experten dort und dort oder wir wollen über den deutschen Tellerrand hinausschauen und brauchen Expertise aus Luxemburg oder aus Österreich. So wird es dieses Jahr zum Beispiel auch auf dem Eröffnungspanel sein, dass wir uns Expertise von einer sehr aktiven Radiomacherin aus Österreich dazugeholt haben. Also das hat verschiedene Gründe und es ist immer durchaus wertvoll, Menschen aus den umliegenden Ländern mit dabei zu haben.
Warst du in den letzten Jahren schon auf dem Kongress und wenn ja, wie war das so?
Ich war tatsächlich jetzt, keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt, also vielleicht auf 6 Kongressen oder so. Und zwar jedes Mal ein bisschen anders, wenn auch das Grundgerüst relativ gleich ist, aber sowohl die Lokalität, die Stadt, die beteiligten Referierenden, also es ist immer so viel variabel an dem ganzen Konstrukt, dass es doch trotzdem immer wieder spannend ist, sich darauf einzulassen. Und ich könnte jetzt auch nicht behaupten, wo es am schönsten war, weil es immer auch bestimmte Momente und bestimmte Menschen sind, mit denen man was Gemeinsames getan hat oder erlebt hat, an denen irgendwas hängt.
Ich muss eine Sekunde nachdenken. Also es gibt so ein paar Themen, die sich durchziehen. Also es gab, glaube ich, jetzt auf jedem Kongress zum Beispiel auch ein Panel, wo es um die Software Aura ging, die gerade entwickelt wird als Open-Source-Software fürs Ausspielen von Radioprogrammen und ganz viele anderen Sachen, also die dann so ein zentraler Baustein ist, in wie kommen eigentlich Audiodateien dann nachher an den UKW-Sender, dass sie dann auch hörbar sind. Und allein die Möglichkeit zu haben, dass es da eine Lösung gibt, die eben Open-Source ist und man nicht dafür jetzt irgendein Unternehmen beauftragen muss, sondern da selber dran rumschrauben kann, ist eigentlich schon richtig, richtig toll. Und vor allem, weil sie damit auch für die besonderen Anforderungen von freien Radios auch gedacht ist und damit ganz viele Arbeitsschritte einfacher sind, die jetzt beim kommerziellen Sender oder beim Öffentlich-Rechtlichen anders ablaufen. Und über die Jahre merkt man so, wie dieses Projekt weiter wächst, sich weiterentwickelt und dann kriegt man so Zwischenstände und wartet die ganze Zeit auf die Einführung, dass man damit auch selber rumspielen kann. Es dann zunehmend interessant wird, desto konkreter das Ganze wird. Und jetzt dieses Jahr wird tatsächlich dann bei dem jetzt anstehenden Kongress sind wir an dem Punkt, wo tatsächlich die Anwendung bei anderen Radios, die das nicht aktiv entwickeln, ansteht. Also da kommt so etwas, was man über Jahre kriegt, dann plötzlich so einen Punkt, wo es dann eigentlich endlich angewendet werden kann. Und es ist so diese langfristige, manchmal sich langsam anfühlende Arbeit, die dann aber doch Früchte trägt und ganz viele Sachen ermöglicht. So eine Sache, aber es gibt auch immer so Einzelpanels, die einfach sehr, sehr spannend sind, die so zwischendrin sind. Also letztes Jahr waren wir in Ulm und da gab es ein Panel von einem Techniker von Radio Loro in Rostock über Lautstärken. Und ich dachte so, nach ganz vielen Jahren Audioschneiden und so, habe ich über Lautstärken eigentlich relativ viel gelernt, um dann festzustellen, ja, alles, was ich weiß, waren ungefähr die ersten 10 Minuten von diesem Panel. Und danach kamen noch ganz viele Sachen, die ich noch obendrauf lernen konnte. Und teilweise auch dann irgendwann auch Aspekte davon noch nicht verstanden habe oder noch mal mir genauer anschauen musste. Ja, und das ist dann eher so ein Beispiel von so einer Einzelsache, die mal aufploppt, wo man dann aber doch noch mal deutlich merkt, was das dann auch für einen Unterschied macht, wie man selber Radio macht danach.
Das ist ja jetzt, soweit ich weiß, nicht das erste Mal, dass Chemnitz Austrageort dafür ist. Wie war das, oder weißt du, wie es die letzten Male war und welche Unterschiede es von damals zu dem diesjährigen gibt?
Ich selbst weiß von 2, die stattgefunden haben. Und ich vermute auch, dass es die einzigen 2 waren, aber keine 100% dafür. Das erste Mal war, glaube ich, 2007, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war in der Karl-Liebknecht-Straße noch drüben im alten Radio. Wesentlich beengtere Platzverhältnisse. Da haben wir eine Etage tiefer damals sozusagen Panels gehabt und haben uns irgendwie im Haus versucht aufzuteilen. Ein Workshop war, glaube ich, in der Alma unten im Atelier. Also es war irgendwie sehr viel enger und kompakter und ich empfand es damals in meiner Erfahrung sehr, wie soll man das sagen, schlicht und sozusagen eher ad hoc. Ist aber nur meine Empfindung, das war auch mein erster Kongress überhaupt, von daher kann ich nur das äußern. 2018 haben wir es tatsächlich dann wieder gemacht in Chemnitz. Das, wie gesagt, war der, auf dem ich dann in den Vorstand auch gewählt wurde. Und das hat tatsächlich schon hier in den Räumen stattgefunden und hatte damals diesen riesen Bonus, dass wir hier den Kongress machen konnten. Währenddessen das Radio seinen eigentlichen Sitz aber noch drüben in der Karl-Liebknecht-Straße hatte. Das heißt, hier war alles schon so halb ausgebaut, es gab schon Räume, es gab schon eine Küche und es gab vieles und es sah schon wie Radio aus, aber es war noch nicht als Radio in Betrieb. Und die erste Sendung, glaube ich, überhaupt aus diesen Studios hier, hat damals auf dem Kongress quasi Radio Korax zu sich nach Hause gemacht. Die haben von hier live gesendet und damit unsere Studios mehr oder weniger eingeweiht. Das war sozusagen das Erlebnis und diesen Bonus haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist hier sozusagen 24-Stunden-Radio. Demzufolge kann man hier keinen Kongress mehr stattfinden lassen. Mit auch noch mehr Menschen, weil über die letzten 20 Jahre sind es eigentlich immer ein bisschen mehr, trotz Corona-Delle, ein bisschen mehr Teilnehmende geworden. Wir sind so im Schnitt jetzt bei 120, 130 Teilnehmenden. Und das ist eine Größenordnung, kannst du nicht mehr so neben dem Radiobetrieb hier durchschleusen und 20 Leute in ein kleines Studio stecken oder so. Genau, von daher ist das schon ganz schön eine andere Hausnummer und diesmal stecke ich auch noch mehr in der Vorbereitung drin. Insofern ist es für mich sozusagen jetzt nochmal einfach von allen eine Schippe drauf. Und dann haben wir dieses Jahr mit dem Kulturhauptstadtjahr für uns selber, denke ich, nochmal einen anderen Anspruch an uns selbst gelegt, um es besonders bunt und erlebnisreich für die Teilnehmenden zu machen. Insofern, ja, ist es auch in den Malen, wo es hier war, gewachsen.
Wie bist du denn in die Vorbereitungen eingebunden?
Bei der Zukunftswerkstatt Community Media ist es so, dass die auf der einen Seite ja aus einem Rahmenprogramm vom Radio vor Ort besteht und eine öffentliche Podiumsdiskussion auch mit VertreterInnen rund um ein Thema aus Politik und Medienbereich und sowas. Es aber auch dann noch ein ganzes Workshop-Programm übers Wochenende gibt, wo die Menschen aus den freien Radios oder die Interessierten an freien Radios einfach teilnehmen können, sich austauschen können, voneinander lernen können zu verschiedenen Themen. Und auch, es gibt dann noch die Mitgliederversammlung vom Bundesverband findet auch während dem Wochenende statt. Und ich habe mich da jetzt dieses Jahr vor allem bei der Planung von den ganzen Workshops, also den Panels auf dem Kongress, eigentlich am meisten beteiligt, da zusammenzutragen, was da für Veranstaltungen stattfinden sollen, zu gucken, dass es einen einigermaßen sinnvollen Zeitplan ergibt. Ja.
Gute Frage. Ich bin eingebunden hier im Chemnitzer Team sozusagen in Form dessen, dass wir uns gemeinsam regelmäßig treffen, dass wir sozusagen alles, was von Chemnitz aus zu regeln ist, steuern, kümmere mich mit sozusagen um die finanzielle Planung des Kongresses, die ja aus mehreren Fördertöpfen und Eigenleistung besteht und ja ein paar tausend Euro an Umfang umfasst und bin dann über den Vorstand im Bundesverband natürlich übergeordnet, auch mit eingebunden in die Panel-Vorbereitung, in die Auswahl, welche Panels überhaupt stattfinden, welche in welcher Reihenfolge stattfinden. Dass es insgesamt für die Teilnehmenden vielleicht auch so ein bisschen einen roten Faden gibt, wo sie sich durch bestimmte Themengebiete durchhangeln können. Und habe so ein paar Ideen auch mit reingeworfen, was Rahmenprogramm angeht. Und ja, versuche mit den anderen, wie dir, Vivian zum Beispiel, hier zusammen, das alles rund zu machen.
Jetzt geht der Kongress ja von Donnerstagabend bis Sonntag. Ist ja jetzt schon nicht ganz kurz. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der so lang ist? Und ist der schon immer so lang?
Das weiß ich nicht, ob er schon immer so lang ist. In meiner Wahrnehmung ist er die letzten Jahre eigentlich immer so in einem ähnlichen Setting gewesen, dass es sozusagen den Donnerstag Abend als öffentliche Abendveranstaltung gibt und der eigentliche erste Workshop-Tag dann der Freitag ist, aber dass man da eben dann wirklich nicht erst mit einer großen Eröffnungsveranstaltung und sowas wieder Luft rausnimmt, sondern da direkt früh nach dem Frühstück mit den Begrüßungsrunden und den Eröffnungspanels starten kann. Und dann über den Freitag sozusagen Inhalte vermitteln und üben kann und am Samstag nochmal viel Workshop-Zeit ist und am Sonntag es dann ausklingt in nicht ganz so vielen festen Panels, sondern auch mit Panelzeit, die nochmal offen ist, um sozusagen bestimmte Themen, die am Freitag und Samstag aufploppen, dort nochmal vertiefen zu können. Weil die Schwierigkeit ist, man hat viele Ideen vorher, trotzdem gibt es immer zeitaktuelle Sachen. Oder während eines Panels entsteht eine Idee, ein Thema, irgendwas, was man sinnvollerweise mit den hier Versammelten aus allen Richtungen dieser Republik dann nochmal vertiefen muss und will, ehe es wieder auseinanderfliegt und man nur noch online sozusagen Kontakte austauscht, weil manches ist nach wie vor besser sozusagen in echt und sich gegenüber auszutauschen, als es sozusagen schriftlich oder online konferenzmäßig abzuhandeln.
Ihr habt gerade Neues aus der Zukunftswerkstatt gehört. Eine kleine Sendereihe in Vorbereitung auf den BFR-Kongress.
Und die Vorbereitung, die ist mittlerweile lange vorbei, denn genau dieser Tage, zumindest wenn ihr Osmose im Original am Freitag hört, findet der diesjährige BFR-Kongress in Chemnitz statt. Auch Leute von Radio Freien Erfurt sind dahin gefahren und werden dann in der kommenden Woche vielleicht wahrscheinlich auch darüber berichten, was so die Themen waren, was besprochen wurde, was die Menschen der verschiedenen freien Radios so bewegt. Ihr hört Radio Frei und die Sendung Osmose, in der wir schauen, was andere freie Radios so machen. Wir haben vor der Musik einen Beitrag von Radio T in Chemnitz zum diesjährigen BFR-Kongress gehört. Und jetzt in der zweiten halben Stunde, da richten wir unseren Blick nach Sachsen-Anhalt und zu Radio Korax. Die haben mit einer Frau gesprochen, die sagt, Gedenken muss neu gedacht werden. Was das meint und wie es vielleicht anders geht, dazu gleich mehr.
face is hard to see. Baby, shake, 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 shake your hips for me. Your hair has grown so long, your face is hard to see.
Die Journalistin Susanne Siegert klärt unter dem Account Keine Punkte Erinnerungskultur auf Instagram und TikTok über die Verbrechen des Nationalsozialismus auf. Nun hat sie ein Buch herausgebracht, was kürzlich erschienen ist. Es heißt Gedenken, neu denken. Über das Buch und ihre Arbeit hat Radio Korax mit ihr gesprochen. Und bevor wir dieses Gespräch hier gleich hören, hören wir mal kurz in eines ihrer Videos rein, denn es geht in dem Gespräch erstmal auch um die Art, wie sie versucht, Dinge zu vermitteln. Und es hatte mich neugierig gemacht, dann mal zu schauen, wie das aussieht oder sich anhört, was sie macht. Und deswegen werden wir das jetzt hier mal kurz zusammen hören. Wir sehen natürlich die Bilder nicht, aber vielleicht reicht es auch schon, so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Wir nehmen jetzt hier einfach den im Moment der Aufzeichnung aktuellsten Post von ihr über den Slogan Arbeit macht frei.
Wenn du die Bedeutung von Arbeit macht frei kennst, dann hast du diesem CDU-Lokalpolitiker schon was voraus. Der hat das nämlich bei Facebook kommentiert unter einem Post über das Bürgergeld von der Partei Die Linke in Niedersachsen. Und er sagt, er hatte ja keine Ahnung, welche Geschichte hinter dem Slogan steckt. Ich sage Bullshit. Denn dieses Bild vom Arbeit macht frei Schriftzug am Eingang des Stammlagers von Auschwitz ist in den letzten Jahrzehnten zu dem Symbol für den Holocaust geworden, das jeder kennt und das man sofort mit dem Thema verbindet. Googelt man zum Beispiel einfach nur Holocaust, erscheint das Bild übrigens mehrfach auf der ersten Seite. Es ist immer noch nicht ganz genau geklärt, warum der Spruch nicht nur in Auschwitz genutzt wurde, sondern auch in den Lagern Dachau, Theresienstadt, Flossenbürg und Großrosen. Wahrscheinlich war diese Erzählung aus dem Jahr 1873 die Inspiration und es ging den Nazis natürlich darum, damit die Häftlinge zu quälen. Denn einige Überlebende berichten schon, dass sie den Schriftzug gelesen haben und Hoffnung hatten, dass sie vielleicht wirklich freikommen würden, wenn sie nur genug arbeiten.
I saw a sign, Arbeit macht frei. And I was kind of content because I was, you know, I wasn't afraid to work. I was working. And I thought, if I'm gonna work, I'm gonna be free.
Aber sie haben schnell gemerkt, Arbeit macht frei ist kein Versprechen, sondern ein, wie es diese Überlebende bezeichnet,
big joke.
Denn egal wie viel die Häftlinge gearbeitet haben, sie wurden nicht lebend freigelassen. Hier zum Beispiel der Arbeitseinsatz für Gefangene eines Außenlagers von Dachau. Und wer an diesem Bauprojekt eingeteilt wurde, was übrigens mal eine unterirdische Flugzeugfabrik werden sollte, hatte eine durchschnittliche Lebenserwartung von unter 2 Monaten. Denn das wahre Motto der Nazis lautete Vernichtung durch Arbeit, also schwerste Arbeit bei katastrophalen Bedingungen, um damit so viele Menschen wie möglich zu töten.
Soweit also die Audiospur eines Videos auf Instagram von keine.erinnerungskultur. Dieser Account wird von Susanne Siegert bespielt und mit ihr hat Radio Korax gesprochen über ihre Art der Geschichtsvermittlung und auch über ihr neues Buch Gedenken, Neudenken, was Ende Oktober bei Piper erschienen ist. Radio Korax wollte zunächst wissen, weshalb sie Gedenkarbeit dem Begriff der Erinnerungskultur vorzieht.
Also ich muss dazu mal erstmal sagen, ich lehne den Begriff jetzt gar nicht so pauschal ab. Also man kann ihn auch ruhig verwenden und der hat ja auch seine Daseinsberechtigung und sagt irgendwie auch viel aus und man kennt ihn jetzt. Aber ich habe mal in einem Podcast gehört und das war dann auch so die Inspiration für meinen Accountnamen, dass man sich ja nur an Dinge erinnern kann eigentlich, die man persönlich erlebt hat. Und das trifft ja auf uns alle und Nazi-Verbrechen Gott sei Dank nicht zu. Und deswegen ist so ein Appell, wie erinnert euch, eigentlich läuft ins Leere und Erinnerungskultur als Begriff ist eigentlich auch nicht ganz korrekt. Es gibt aber auch ganz andere Definitionen von erinnern, was eben auch so ein kulturelles Gedächtnis einschließt. Das heißt irgendwie auch, was man durch Bücher irgendwo liest oder was man von Verwandten erzählt bekommt und so weiter. Deswegen, ich fand es einfach interessant, auch einen anderen Begriff zu verwenden, weil es einfach jetzt eine Zäsur gibt. Ne? Die Zäsur ist ja vor allem deswegen, weil es einfach bald keine Überlebenden mehr gibt, die über ihre Erfahrungen sprechen können, die ja auch immer so in einem Raum reinkommen und dann einfach als Mahnung stehen und irgendwie auch als Erinnerung für uns, dass es einfach wichtig ist, zu gedenken oder zu erinnern. Und deswegen finde ich es auch okay, diese Zäsur mit einem neuen Begriff irgendwie zu markieren. Und der Begriff könnte eben Gedenkarbeit sein, was ich jetzt einfach einen ganz guten Begriff finde, weil eben Arbeit drin steckt und das eben zeigt, dass wir alle dann auch da mitwirken und mitarbeiten müssen.
Du hast 2020 auf Instagram die Aufarbeitung des KZ-Außenlager Mühldorfer Hart begonnen. Wie kam es denn dazu? Also was hat dich auf diesen Ort aufmerksam gemacht?
Ich kannte den Ort jetzt so vage, ich würde sagen so kurz vor meinem Abitur wahrscheinlich. Ich bin da in Oberbayern aufs Gymnasium gegangen. Aber dass ich zum ersten Mal da war, das war erst im März 2020 der Fall. Also da war ich dann schon fast 10 Jahre aus der Schule raus und auch schon nicht mehr dort wohnhaft. Aber ich war dann da und habe einfach gemerkt, dass nichts hier so aussieht, wie ich mir ein ehemaliges KZ irgendwie vorgestellt hatte, weil man da ja auch seine Vorstellungen hat, geprägt durch andere Gedenkstätten, die man so besucht, aber eben größere Stammlager vor allem. Aber auch geprägt durch das, was man in Filmen sieht oder in Dokumentationen gezeigt wird, so als Symbolbilder eigentlich des Holocaust, ne? Also Krematorien, irgendwelche Eingangstore, Stacheldrahtzaun, Baracken und so weiter. Und dann ist man da plötzlich in seiner Heimat in irgendeinem großen Waldgebiet und nichts ist irgendwie so, dass man sich's erklären kann. Und ich wollte mir das dann gerne erklären und habe angefangen zu recherchieren zu diesem Ort erstmal. Und das war dann eigentlich für mich so der Auftakt, die ganzen Quellen und Archive kennenzulernen, zu merken, was es da eigentlich alles frei zugänglich gibt und frei zugänglich für jede Person, die einen Internetzugang hat. Und das wollte ich dann ganz gerne bei Instagram erstmal aufbereiten, weil ich das einfach als Medium auch gerne mochte und auch selber dort sehr viel Zeit verbracht habe, einfach so als passive Nutzerin.
Genau, ein Blick auf dieses Medium oder die sozialen Medien. Ich finde es ziemlich spannend, dass du eben die Form wählst, um dich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und das irgendwie auch anderen Leuten nahe zu bringen. Kurze Sequenzen erstellst du da regelmäßig, die inhaltlich ganz dicht sind und die dabei über ein Thema jeweils zur NS-Geschichte aufklären. Wie gehst denn du dabei vor? Also wie gehst du an so ein Video ran? Wie wählst du aus, über was du informieren möchtest? Und was ist dann bei der Erstellung von so einem Beitrag besonders wichtig?
Also bei der Themenauswahl, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es einfach nur ein Hinweis auf irgendeinem Dokument oder was ein Überlebender in einem aufgezeichneten Interview sagt, wo ich mir denke, oh, das muss ich mir mal genauer anschauen. Es kann aber auch ein Hinweis sein von Leuten, die mir schreiben und sagen, kannst du mal dazu recherchieren. Es kann was sein, was ich mir selber als Frage gestellt habe schon lange. Es kann was sein, was ich im Stadtbild sehe auf Instagram. Also das sind echt ganz unterschiedliche Wege. Und dann ist aber meistens einfach die oberste Prämisse, dass es mich irgendwie interessiert oder dass es was ist, wo ich irgendwie auch Lust habe, klingt in dem Themenkontext immer so ein bisschen weird, aber wo ich denke, ich möchte irgendwie gerne mehr erfahren und möchte dazu mehr recherchieren. Und dann ist das eigentlich das, was am meisten Zeit natürlich frisst, ne? Diese Recherche, einfach sich durch alle Quellen, die verfügbar sind, und das sind manchmal eben sehr, sehr hunderte Seiten von irgendwelchen Prozessprotokollen oder stundenlange Interviews mit Überlebenden, also sehr, sehr ausschweifend und dauert auch ein bisschen lang. Und das dann eben zu kondensieren auf so ein Videoskript von 90 Sekunden, das ist dann, glaube ich, die größte Herausforderung, weil da ist eben das, was ich glaube, was halt eben wichtig ist, wenn man über so ein Thema spricht, dass man es trotzdem schafft, sofort Nutzerinnen neugierig zu machen. Und zwar Nutzerinnen, die ja erstmal von sich vielleicht sagen würden, dass sie gar kein Interesse haben an dem Thema. Und dafür braucht es eben einen sehr, sehr guten Einstieg von so einem Video, der neugierig macht, der gut ins Thema reinleitet und dann ein sehr, sehr ja dicht getextetes Skript irgendwie so, dass man nach keinem Satz hoffentlich Menschen verliert, die einfach weiter swipen. Und das ist dann so eine Kombination aus dem Text, den ich eben in die Kamera spreche, aber auch aus Bildern, die ich finde, Dokumentenschnipsel, Audiobeiträgen aus irgendwelchen Reden, vielleicht auch andere TikTok-Videos, die ich irgendwie so einbinde. Also da kann man ja sehr, sehr dicht irgendwie auch andere Inhalte dann zusammen kombinieren. Und am Ende ist es dann ein 90-sekündiges Video, in das sehr, sehr viel Zeit reinfließt in die Erstellung, ja.
Und jetzt kommt dieser Tage dein erstes Buch raus. Gedenken, neu denken heißt das. Ein völlig anderes Medium. Was war denn da der Anlass, dass du jetzt so ein klassisches Medium wie das Buch nutzt?
Also ich glaube, viele Personen kennen das, dass man irgendwie so sagt, oh, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, es wäre schon irgendwie toll, oder so ein Live-Goal, zu sagen, man hat mal ein Buch von sich irgendwo im Regal stehen. Und ich glaube schon, dass es bei mir auch so war und ich aber einfach noch nicht so genau wusste, wie man das jetzt irgendwie angeht. Und deswegen war es der Auslöser, ganz pragmatisch eine Anfrage von dem Verlag Piper, zu sagen, hey, hast du vielleicht Lust? Und war dann auch schön zu sehen, dass ich aber auch alle Freiheiten hatte, zu machen, was ich möchte, worüber ich schreiben möchte. Und ich habe auch die Tage erstmal mal meine Notizen gefunden, so von meinen ersten Brainstormings, wo ich dann bei mir selber überlegt habe, was könnte so ein Thema sein. Und ich bin dann schnell irgendwie drauf gekommen, dass ich ganz viele Themen aus meinen bisherigen Recherchen und meine Gedanken, was ich auch selber gelernt habe, ne, denn für mich war das ja auch einfach ein Prozess, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich bin bei einer Gedenkveranstaltung und habe das vielleicht vor 5 Jahren anders beurteilt, was ich da in den Reden höre, so dieses Phrasenhafte, dieses eben immer sehr auf Zitate von anderen, immer viel nie wieder. Also es ist ja sehr schablonartig irgendwie aufgebaut, so Gedenkveranstaltungen. Und dass ich dann irgendwie mit den Jahren gemerkt habe, ich fange an, das irgendwie anders einzuschätzen, weil ich jetzt einfach neue Perspektiven gelernt habe in meiner Recherche und die mir dann fehlen bei diesen Veranstaltungen zum Beispiel oder auf Instagram zu Gedenktagen. Und das war dann irgendwie guter Gedanke zu sagen, okay, vielleicht ist das dann in einem Buch ganz gut aufgehoben, wo man einfach doch ein bisschen mehr Platz hat als in so einem 90-Sekunden-Video. Und ich bin echt super, super happy, dass ich das machen durfte und da jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen eben vielleicht Platz hatte für Details aus Recherchen, die es in Videos vielleicht nicht geschafft haben.
Das Buch Gedenken, neu denken, das plädiert ja dafür, ja, Erinnerungsarbeit an den Holocaust in mehrfacher Hinsicht anders zu gestalten. Das klang jetzt eben auch schon an. Welche Aspekte sind dir denn dabei besonders wichtig und warum?
Also ich glaube, so über allem steht dieses demokratische Element, nenne ich es jetzt mal, von der Gedenkarbeit, weil das ja auch meine Erfahrung war, dass ich dachte, ja, was habe ich eigentlich für eine Sprechposition bei dem Thema? Ich arbeite nicht bei einer Institution, ich bin keine Politikerin, also, und ich habe jetzt auch nicht irgendwie 1000 Bücher dazu gelesen, also was ist meine Sprechposition? Und ich glaube, dass man Menschen schon ermutigen sollte oder kann, dass sie erkennen, sie haben da eine Sprechposition, jeder von uns. Und das heißt nicht, dass jeder von uns reden halten muss oder auch einen Instagram-Kanal aufmachen, aber es geht irgendwie darum, dass man sich da schon als Korrektiv begreift, so wie bisher über Gedenkarbeit oder über Nazi-Verbrechen gesprochen wurde. Und dass man da dann eingreifen kann, indem man, wenn man neue Perspektiven kennt und gelernt hat, dass man die dann eben da auch einstreuen kann. Und es geht dann um Sachen wie, dass man seine eigene Familienbiografie dann nochmal anders hinterfragt, anstatt immer über die Nazis zu sprechen, ne, von als so eine abstrakte Masse an irgendwie so 3 bis 15 Oberbösewichte, über die wir da sonst immer sprechen, wenn es um die Nazis geht, dass wir auch Tatorte vor der eigenen Haustüre benennen und nicht den Blick immer so in die Ferne schweifen lassen, dass wir auch über Widerstand sprechen von Verfolgten und nicht immer nur in Anführungszeichen über Stauffenberg und Sophie Scholl zum Beispiel. Also das sind alles so Dinge, die, wie gesagt, auch bei meiner Arbeit und so Prozess waren, das irgendwie zu erfahren und ich hoffe, dass das auch bei Leuten irgendwie auslöst, dass sie, ja, das einfach das bisherige Erinnern oder Gedenken anders bewerten, weil es braucht jetzt keine radikale Abkehr von dem, wie es bisher war, ist zumindest so meine Einschätzung, sondern es braucht einfach neue Perspektiven, die dann noch hinzugefügt werden.
Ja, im bisherigen und auch aktuellen Gedenken würde ich meinen, liegt der Fokus vor allem auf den Opfern und dabei auf bestimmten Opfergruppen auch. Du hast ein Kapitel in dem Buch, das heißt auch die, wo du eben einerseits zeigst, dass es eben ganz unterschiedlich Verfolgte gibt, zu denen man vielleicht auch recherchieren könnte. Sinti und Roma als eine große Gruppe, die in den letzten Jahren, finde ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie dazugekommen ist. In dem Buch sprichst du dich auch dafür aus, sich eben mit Täterinnen und Tätern mehr zu befassen und die in den Blick zu nehmen. Kannst du das nochmal näher erläutern?
Ja, voll. Also das war auch für mich eine Erkenntnis, ne, dass ich da schon sehr lange eigentlich, verhältnismäßig lange über Nazi-Verbrechen recherchiert habe, Videos gemacht habe und da immer zum Beispiel über die Wehrmacht auch gesprochen habe, Verbrechen der Wehrmacht. Also ich hatte schon so das theoretische Wissen eigentlich, wenn es um Wehrmacht, um Polizei und so weiter geht, aber es ist mir irgendwie nicht so richtig gelungen, habe ich dann gemerkt, das so auf meine eigene Familiengeschichte anzuwenden, um mich zu fragen, ah okay, aber meine Opas waren ja auch in der Wehrmacht, also waren sie ja auch Teil dieser Verbrechen. Also das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Erkenntnis, dass es ganz viel Forschung gibt zu Täterschaft und wie, also auch zu Tätergesellschaft, muss man ja sagen, also wie die quasi die ganze Gesellschaft durchzogen hat, das wissen wir irgendwie theoretisch, aber man schafft es trotzdem nicht, das so anzuwenden, sondern redet dann trotzdem immer von Josef Mengele, Hitler, Himmler, Heydrich und Ilse Koch und das sind so die Nazi-Oberbösewichte, die Täter und Täterinnen und alle anderen waren maximal Mitläuferinnen und Mitläufer und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Erkenntnis irgendwie einmal hat und dann nicht mehr so leer spricht, also wirklich so sehr vage bleibt und eben da nicht so richtig schafft, so den Finger vielleicht auch so auf die eigene Familie und den eigenen Stammbaum zu legen und dass man auch akzeptiert, dass es parallel existieren kann, dass man sagt, dass meine Vorfahren waren Täter und Täterinnen und trotzdem kann ich Liebe empfinden für Uropa und Uroma oder Oma, Opa und so weiter. Also das ist nichts, was sich gegenseitig irgendwie ausschließt und ich glaube, es ist dann eher wichtig zu sagen, ich weiß das, ich habe auch Interesse, da mehr darüber zu erfahren, darüber weniger leer und abstrakt zu sprechen und ich schäme mich nicht, aber ich rede darüber eben irgendwie verantwortungsbewusst und mache auch klar, dass es keine Scham geben sollte bei dem Thema, weil wir jetzt ja nicht verantwortlich sind dafür, was irgendwie unsere Uropas zum Beispiel in der Wehrmachtszeit gemacht haben konkret.
Zu dieser Verschiebung sozusagen auf die Täterin oder was heißt Verschiebung? Du hast jetzt gerade gesagt, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Mir ist trotzdem eine Sache dann sofort aufgestoßen, ist vielleicht zu negativ ausgedrückt, aber im Nachgang der rechten Anschläge von Halle und Hanau zum Beispiel forderten die Hinterbliebenen, dass die Namen der Opfer und eben nicht die der Täter genannt werden. Unter dem Hashtag Say Their Names wurde so die Aufmerksamkeit auf diejenigen gelenkt, die bei den Anschlägen ermordet wurden und weg von den Attentätern, die durch ihre tödlichen, gewaltvollen Handlungen Aufmerksamkeit erheischten sozusagen. Nun ist ja bezogen auf NS-Verbrechen ist es was anderes. Also hier passiert ja viel Schuldabwehr in der Vergangenheit, indem eben Großteil der Täterinnen ihre Rolle im NS bestritten oder Spuren verwischten. Und andererseits wurden Täter, Täterinnen einige wenige dämonisiert und von denen kann man sich dann gut abgrenzen als gute Deutsche. Diesen Umstand dahingestellt, könnte man ja trotzdem sagen, dass deine Forderung, eben sich mehr mit den Täterinnen im NS zu befassen, vielleicht dieser Forderung zumindest auf den ersten Blick, der gegenübersteht, dass eben vor allem die Opfer von rechter Gewalt benannt werden sollten. Wie bewertest du da das Verhältnis von diesen beiden Herangehensweisen oder ja Schwerpunktsetzungen?
Voll, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube trotzdem, dass eben die Opfer weiter im Fokus stehen sollten und eben auch, wie du es auch gesagt hast, ihre Namen, ihre Geschichten irgendwie zu erzählen und das nicht als abstrakte Menge, weil das ist ja auch was passiert, ne? Wir sprechen über die Opfer des Nationalsozialismus, aber sprechen dann meistens über, nutzen dann Bilder von irgendwie nackten Leichenbergen und das ist dann unsere Darstellung von Opfern. Es geht wirklich darum, auch deren einzelne Namen zu sagen, deren Geschichten zu erzählen, auch von deren Widerstand zu sprechen, was ja auch im Buch ein großes Thema ist. Aber ich glaube, was wir machen hier, ist ja immer so diese gemeinsame Rückschau. Und ich glaube, das könnte man jetzt auch auf Hanau, Halle etc. übertragen, dass man dann mit den Opfern trauert, ohne dass man es irgendwie schafft, Verantwortungen zu benennen. Wie kam es eigentlich zu diesen Taten, zu diesen Verbrechen und auch zu den Opfern? Deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie Hand in Hand gehen muss, dass man im Fokus an die Opfer erinnert und eben an sie als Individuen, aber dass man es auch schafft, Verantwortung zu benennen. Wie kam es eigentlich dazu? Wie sind diese Taten entstanden? Und das sind halt Taten, die nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern durch eine Ideologie, die eine Geschichte hat, die Kontinuität hat. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, weil das ist bisher eben auch nicht passiert. Man hat wirklich nur diese gemeinsame Rückschau mit Opfern der NS-Verbrechen irgendwie hinbekommen. Und aber wer diese Verbrechen begangen hat und wie es dazu gekommen ist, ist, glaube ich, was uns alle ein bisschen mehr in die Verantwortung nimmt und das auf jeden Fall auch für die Gegenwart. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon so eine Balance hinbekommen, auf jeden Fall. Eben, es geht nicht darum, den 100. Podcast über irgendwelche Nazi-Einzeltäter und Täterinnen zu machen. und die da mit irgendwelchen Spitznamen wie ja der Schlechter von Plaschow, ne, eben dämonisieren, als wären es die größten Oberbösewichte, sondern es geht so um die Täter Gesellschaft und um die da über darüber zu sprechen, wie kam es eigentlich in eine, wie konnte die Gesellschaft so weit kommen, dass es zu diesen Taten gekommen ist.
Ja, ich finde es spannend, weil ich denke, wenn ich dir so zuhöre und auch beim Lesen deines Buches, dass dein Appell ja eigentlich ist, die NS-Geschichte sich als die anzugucken, was es war, nämlich eben nicht irgendwie so ein Mythos, wo Leute reingestolpert sind, sondern wirklich ganz sachlich sozusagen sich Quellen anzugucken und dann auch zu merken, wie nah man da dran ist. Und mir ist so die ganze Zeit ein Wort durch den Kopf gegeistert, nämlich Normalisierung. Und ich glaube, davor hat man auch ein Stück weit Angst, dass wenn ich realisiere, dass einfach der Großteil Nazis waren und die Verbrechen unterstützt haben oder gebilligt haben. Es war ja Realität und normal sozusagen. Macht man dadurch die Schwere der Verbrechen kleiner?
Ja, ist interessant, dass du da sagst. Ich habe gestern im Kino diese neue Dokumentation über Hannah Arendt gesehen und da ging es eben auch darum, dass sie ja in den 60ern über diese Banalität des Bösen gesprochen hat und dann wurde ihr auch das so ausgelegt, als würde sie versuchen zu erklären oder dass man irgendwie so mehr Verständnis hat mit einem Eichmann zum Beispiel. Weil sie eben davon spricht, wie banal das eigentlich ist und dass er ja auch nur Befehle befolgt hat. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, so mit dem heutigen Wissen und eben auch nach der Recherche zu meinem Buch zu bewerten und so zu sehen, dass sie da diese Vorwürfe bekommen hat. Ja, natürlich, aber ich glaube, es ist schon auch sehr, sehr lehrreich, dass man irgendwie darüber spricht, dass es ja wirklich sehr banal war und dass irgendwie es Menschen damit gerechtfertigt haben, dass sie Befehle bekommen haben, dass irgendwo auf einem Dokument stand, ja, wir mussten jetzt hier 10.000 Menschen deportieren, dann machen wir das wohl auch. Ohne dass man irgendwie da seine eigenen moralischen Vorstellungen, die man vielleicht in anderen Bereichen hatte, wenn es um die eigene Familie geht oder so, dass man die dann da in dem Moment nicht mehr anwenden konnte. Das finde ich trotzdem sehr, sehr, sehr interessant und auch, dass man darüber spricht, dass sie wirklich psychologisch erstmal komplett normal in Anführungszeichen waren und eben nicht sadistische EinzeltäterInnen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr lehrreich, weil man dann ja auf Täter und Täterinnen anders schaut, ohne dass man da eben sagt, ja, dass man das irgendwie erklärbar macht oder dass man Verständnis für diese Personen aufbringen muss.
Nochmal zu deiner Arbeit, so ein bisschen im Generellen. Auf TikTok und Instagram erreichst du mehrere hunderttausend Leute und die sozialen Medien geben ja auch die Möglichkeit, auf dich bzw. deine Videos direkt zu reagieren. Mich würde interessieren, wie da die Resonanz ist, einerseits und andererseits auch, was Reaktionen angeht, aus dieser klassischen Gedenkarbeitsecke kommt.
Also ich hatte auch Bedenken auf jeden Fall, gerade so aus der professionellen Richtung von Historikern, Historikerinnen, Institutionen, wie die das wohl finden würden und habe da auch immer noch so ein bisschen Imposter-Syndrom, glaube ich, dass ich natürlich auch möchte, dass die zumindest so diese fachliche Richtigkeit bewerten. Das war dann aber auch voll die schöne Erfahrung, dass eigentlich alle sehr, sehr positiv meinem Projekt so gegenüber sind und weil ich verstehe auch warum, also eigentlich ist ja auch klar, ne, sie wollen Sichtbarkeit für diese genau diese historischen Themen und die kann ich auf diesen Kanälen machen und ich halte mich dabei an, ich würde sagen, auf jeden Fall journalistische Standards schon mal, ne? Ich habe ja auch Journalismus studiert, das heißt sowas wie eine Beschäftigung mit Quellen und so zwei Quellenprinzip mindestens, das sind schon auch Begriffe, die mir geläufig sind, an die ich mich irgendwie halte, ich kennzeichne meine Quellen, das heißt ich habe mich dann schon gefreut, dass das auch anerkannt wird, irgendwie so von Profis, nenne ich es jetzt mal, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen. Ja, und darüber hinaus, was Feedback angeht, ist das natürlich super gemischt, aber ich glaube, das ist auch was jede, gerade Frau im Internet, egal bei welchem Thema, berichten kann, dass es dann auch oft um das Aussehen der Person geht, darum, wie man spricht. Bei mir kommt noch dazu, dass ich mich entschieden habe zu gendern oder dass Leute sagen, ja, das Thema generell muss man jetzt nicht mehr irgendwie behandeln, mach doch mal was über das Thema oder über das Thema, um irgendwie so abzulenken von Nazi-Verbrechen, das auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch bis Holocaust, Verharmlosung, Holocaust-Leugnung, Antisemitismus. Da ist leider alles, was man auch in der öffentlichen Debatte sieht, natürlich auch Teil von meinem Kommentarbereich. Ja.
Ja, du kritisierst ja schon ritualisiertes Gedenken, was so ein bisschen endet in hohlen Phrasen. Und wir weinen zweimal an bestimmten Feiertagen oder Gedenktagen im Jahr und dann hat sich das auch wieder erledigt. Und verbindest deine Recherchen und deine Aufklärungsarbeit ja mit einem ganz klaren Appell, sich selbst zu engagieren, selbst nachzufragen, in der eigenen Familie. Geschichte Geschichte, sich umzusehen, auch sich umzusehen, wo man aufgewachsen ist und die eigene Regionalgeschichte im Hinblick auf, was ist hier eigentlich im NS passiert, aufzurollen und sich damit auseinanderzusetzen. Welche Tipps hast du da für Menschen, die eigentlich offen sind, aber nicht so recht wissen, wo sie denn eigentlich beginnen sollen?
Ja, also ich erzähle auch immer gern, wie ich recherchiere und das Bild ist wirklich, ich sitze in meinem Wohnzimmer am Tisch auf der Couch und habe dann im Browser halt diese Archive offen, diese Online-Archive, und das ist wirklich wie eine Google-Suchleiste, wo ich Begriffe eingebe. Also das ist wirklich erstmal sehr niedrigschwellig. Klar, dann brauchst du schon ein bisschen mehr, ich sag mal, Expertise oder so ein bisschen auch einfach Erfahrung mit den Archiven, dass man sich dann durch die Ergebnisse klickt und auch so ein bisschen bewertet, was man da sieht. Aber auch da haben diese Archive alle Ressourcen. Also es gibt zum Beispiel bei den Arolsen Archives, und das war so das Erste, was ich eigentlich empfehlen würde, gerade wenn man zur eigenen Heimatregion recherchieren möchte, dass man dann da auch noch den E-Guide, den die haben, also wirklich so eine Art Educational-Plattform noch dazu, wo die dann jedes Dokument nochmal einordnen und einem sagen, hey, wenn das halt hier diese Abkürzung bedeutet, das und dieses Feld ist dafür da und so. Also da gibt's wirklich, wenn man online mal schaut und diese Scheu so ein bisschen ablegt und sich einfach mal so einen Abend damit beschäftigt, gibt's wirklich sehr, sehr, sehr viele Ressourcen, kostenlos für alle, ohne dass man sich irgendwo anmelden muss, ein Abo abschließen oder so. Das auf jeden Fall als Erstes. Wenn es dann um die eigene Familiengeschichte geht, so auf Seite von Täterrecherche, dann muss man eh sich von anderen helfen lassen. Das heißt, eine Anfrage zum Beispiel beim Bundesarchiv stellen, wo man dann einfach zwei Formulare ausfüllt und die da hinschickt und dann erstmal warten muss. Also auch das ist erstmal sehr niedrigschwellig. Man bekommt dann die Ergebnisse zurück und auch hier immer mit einer Einordnung, wo man weiter recherchieren kann, wo man lesen kann, was Truppenteile bedeuten und so weiter. Also das ist echt krass, was man da online einfach für eine Hilfe bekommt, wenn man danach schaut. Es gibt Reddit-Foren, es gibt Facebook-Gruppen, also da gibt's wirklich auch Communities, die einem dann voll gerne dabei helfen. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass man nicht unterschätzen darf, was es einfach vor Ort alles schon gibt. Also man denkt immer, wenn man irgendwo ist und man hört zum ersten Mal zum Beispiel von einem Außenlager oder einem Zwangsarbeiterlager, oh krass, höre ich gerade zum ersten Mal, aber man merkt dann ganz schnell, ah ja, aber gut, vor Jahrzehnten haben da schon mal ehemalige Geschichtslehrkräfte irgendwie einen Sammelband zu rausgebracht und selbst verlegt oder so, ne? Also es gibt da ja schon in den meisten Fällen irgendwelche Vorreiter und Vorreiterinnen, die genau zu dem Thema auch recherchiert haben, und dass man erstmal schaut, was gibt's eigentlich schon, und vielleicht kann man sich da ja auch vernetzen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das war bei mir dann auch so der nächste Schritt dann, dass ich viel online selber recherchiert habe, aber es gab eben auch vom Heimatbund Mühldorf dann schon irgendwie Bücher und so Artikel, die dann schon auch mich dem Thema dann so ein bisschen eingeführt haben und das ergänzt haben, was ich selber noch herausfinden konnte. Also das auf jeden Fall auch. Schauen, was gibt's schon mal. Das, glaube ich, ist auch sehr wichtig.
Okay, abschließend habe ich noch ein bisschen persönliche Frage von der lieben Radiofreundin. Ich habe gefragt, was würde euch interessieren, wenn ich Susanne Siegert interviewe? Und die hat geschrieben, warum bist du eigentlich so cool? Und ich schließe mich vielleicht an, beziehungsweise modifiziere die Frage so ein bisschen. Nämlich, was hilft dir, cool zu bleiben bei dieser permanenten Auseinandersetzung mit verstörenden Erkenntnissen und Bildern? Was ist da so empowernd und bestärkt dich darin, weiterzumachen und auch vor allem weiter in der Öffentlichkeit das zu beackern, dieses Thema?
Ja, also erstmal fand ich es sehr süß. Ich musste sehr grinsen gerade. ich glaube schon, ne, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Antisemitismus, Holocaust-Leugnung, Verharmlosung, Kommentare gegen Gendern, gegen meine Frisur und so weiter. Das ist natürlich alles ein Teil der Wahrheit. So, der Rest ist auch sehr wohlwollend und supportive oder zumindest konstruktive Kritik, weil an sich ist Kritik ja was sehr, sehr Schönes auch für die Arbeit. Deswegen, ich glaube, was mir auf jeden Fall immer Kraft gibt, ist schon auch der Austausch und in den Kommentaren zu lesen, dass Leute vielleicht angefangen haben zu recherchieren wegen einem Video von mir, irgendwas herausgefunden haben, sich irgendeine Frage gestellt haben. Und gerade muss ich sagen, weil das halt sehr junge Nutzerinnen und Nutzer sind bei TikTok, wenn dann irgendwie auch so 15-, 16-Jährige irgendwie Fragen stellen und ich merke, boah, man hat jetzt hier so einen Raum geschaffen, wo sich Menschen trauen, auch Fragen zu stellen, für die sie sich vielleicht im Schulunterricht irgendwie schämen würden oder nicht so sicher fühlen, die zu stellen. Das muss ich sagen, ist schon das, was einfach sehr, sehr motivierend ist. Und ich meine, letzten Endes ist es trotzdem so, dass mein eigenes Interesse eigentlich die größte Motivation ist. Also zu sagen, ich will halt irgendwie einfach gerne recherchieren, weil mir das, wie gesagt, again, Freude bringt, klingt dann bei dem Thema so ein bisschen komisch,